Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Gemeinschaftsstunde und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und so wollen wir im Namen Jesu diese Stunde beginnen. Wir wollen still werden zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, unser Heiland, hab du Dank dafür, dass wir jetzt heute diesen Sonntag hin feiern dürfen, dass du diesen Tag einfach gesegnet hast und dass wir unter dein Wort kommen dürfen. Immer noch frei, ohne dass wir uns in irgendeiner Beschränkung unterwerfen müssen. Danke, Herr Jesus, für diese Freiheit, die wir immer wieder neu schätzen lernen, Herr. Und so bitte ich dich jetzt einfach, dass du nun mitten unter uns bist. Du siehst alle, die jetzt nicht hier sein können. Segne sie, auch wenn sie Konfirmation feiert, Herr. Segne die Konfirmanden und danke, Herr, dass du es möglich machst, dass noch Konfirmation stattfinden kann. Und so bitte ich dich jetzt einfach, dass du uns zur Ruhe bringst, dass du unsere Gedanken zur Ruhe bringst und dass du redest. Hab Dank dafür. Amen. Wir sind heute Abend im 1. Johannesbrief, das Kapitel 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen aber, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Ein Riesentext und so viel Inhalt. So viel, dass ich eigentlich nur am ersten Vers mich verweilen will. Der Dani macht dann die nächste 20 dann. Danke, Dani. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. So fängt der erste Vers an. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Jesus heißt ja übersetzt, also der Name Jesus, der Herr ist Heil oder Rettung oder Heilung. Und Christus heißt ja der Gesalbte, der Messias. Und bezieht sich zunächst ja auf den Priester und auch auf den König. Die Israeliten verstehen ja darunter den König und den Priester. Sehnlichst erwartet. Und wenn wir diese zwei Namen zusammennehmen, Jesus, der Herr ist das Heil, und Christus, der Messias, der Gesalbte, der Priester und König, von Gott geboren, dann wird ja auch deutlich, Jesus Christus ist nicht nur ein von Gott geborener Mensch gewesen, sondern genauso Gott selbst. Der Mensch gewordene Gott in Jesus ist unsere Rettung, ist unser Heil. Und er macht uns heil von unserer Krankheit, die uns ja eigentlich verloren gehen lässt ohne Jesus. Ohne Rettung, ohne Heilung von unserer Krankheit, die ja auch Trennung von Gott heißt, also Sünde, sind wir Menschen auf ewig verloren. Deshalb, Jesus ist unser Heil, unsere Heilung. Es gibt keine andere Medizin für diese tödliche Krankheit, die Sünde, das heißt die Trennung von Gott. Christus, der Gesalbte, der Priester und zugleich König. Der Priester, der vor Gottes Angesicht steht und uns versöhnt, stellvertretend versöhnt mit Gott durch sein Blut. Und zugleich ist er der König, dem von Gott, dem Vater, alle Macht übergeben ist und der über allem steht. Und wir sind sein Eigentum. In Ewigkeit und niemand wird uns, die wir an Jesus glauben, aus seiner Hand reißen. Von Gott geboren. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Es gibt noch andere Verse in dem 1. Johannesbrief. Da heißt es dann ein bisschen anders, jeder, der Recht tut, so übersetzt der Luther, oder der Gerechtigkeit tut, ist von Gott geboren. Kapitel 2, Vers 29. Oder wer liebt, der ist von Gott geboren. Kapitel 4, Vers 7. Alle diese drei Aussagen des Johannes begegnen uns in diesen verschiedenen Kapiteln des ersten Briefes und zugleich wird uns auch deutlich, Johannes war jetzt nicht so dieser Systematiker, der das irgendwo systematisch aneinandergereiht hat, wie der Paulus jetzt das ausführt. Trotzdem hängen diese Aussagen wesenhaft zusammen. Und der Johannes beschreibt hier in seinem Brief das lebendige Christsein. Alle drei Aussagen gehören zusammen und sind gleich wahr und gleich wichtig. Der Glaube an Jesus Christus bringt dieses Recht tun oder Gerechtigkeit tun hervor. Der Glaube an Jesus bringt die Liebe zu Gott, zu den Glaubensgeschwistern, zu den Menschen hervor. Und es gehört untrennbar zusammen. Und über diesen Aussagen steht dieses von Gott geboren sein. Der heilige Gott und durch Jesus, unseren Vater, er ist es, der uns das Herz öffnet, der den Glauben weckt in uns, dass wir Jesus Christus erkennen können. Da wird in mir der Glaube nicht nur ein Fürwahrhalten sein, sondern eine tiefe und feste Überzeugung in mir, die mich ganz und gar erfüllt. Und das kann nicht ich selber in mir bewirken, auch nicht durch ein Studium oder durch Gedankenarbeit, so sehr ich mich auch abmühe, sondern da ist Gott, der liebende Vater, der uns durch seinen Heiligen Geist das Herz, die Sinne und die Augen öffnet für Jesus, der das Heil, die Heilung für uns von Gott getrennten Menschen bringt. Da ist der heilige Gott und Vater, der Jesus Christus, den Priester und König, über alles gesetzt hat und ihm alle Macht gegeben hat. Und wir, die wir an ihn glauben, alle Menschen, die ihr Herz für Jesus aufgemacht haben und an ihn glauben, gehören zu Jesus, dem Christus. Und jetzt schon in dieser Welt, in diesem Leben und in der Zukunft und im ewigen Leben, das nach dem Tod kommt. Jesus Christus ist unser Herr unseres und meines Lebens. Und er ist Herr und Herrscher über die Welt. Ihm ist alle Macht übergeben vom Vater. Und das dürfen wir uns auch sagen, auch im Bewusstsein, wie es auf dieser Erde zugeht. Alles ist in seiner Hand, wenn wir auch vieles nicht verstehen. Jemand, der sich hauptsächlich von seinem nüchternen Denken und von der Vernunft leiten lässt, der sich nur auf Logik und Verstand verlässt, der wird sich schwer tun, im sich darauf einlassen. Und doch glauben Menschen, auch hochintelligente Menschen über die Jahrhunderte hinweg, in allen Erdteilen an Jesus Christus und lassen sogar ihr Leben dafür. Ich lese nochmal den Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir unser Herz für Jesus Christus aufmachen, dann bekommen wir diese, möchte ich sagen, neuen Gene Gottes in uns hineingepflanzt, die uns zum Guten hin verändern. Wir werden neu geboren von unserem Vater im Himmel. Da entsteht in uns eine tiefe Liebe und Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber. Und diese tiefe Liebe zu Jesus, zum Vater, sie verändert uns. Sie lässt uns unser Leben gerne nach seinen Geboten ausrichten. Deshalb sind seine Gebote leicht. Diese ehrliche und uneigennützige Liebe lässt uns auch unsere Glaubensgeschwister lieben. So verschieden sie auch sind, wir lernen einander zu lieben und zu tragen und auch manchmal zu ertragen. Und zum Schluss möchte ich einfach noch in Vers 21 lesen aus dem 4. Kapitel, da heißt's: Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe, seine Schwester liebe. Amen.
Wenn man eins dem Johannes anmerkt, in seinem ganzen Brief, von Anfang bis zum Ende, ist, wie dieser ganze Brief Jesus atmet, möchte ich es einfach mal ausdrücken. Ja, also Jesus schwingt da überall mit, und zwar in einer ganz besonderen Weise, wie es der Gerhard auch schon ausgeführt hat. Nicht einfach der Mensch Jesus, sondern Jesus, der Sohn Gottes, der Christus. Und beim Glauben geht es eben nicht darum, irgendwas zu glauben und irgendeinen Glauben zu haben, sondern den Glauben an diesen Sohn Gottes, der in Jesus Mensch wurde. Ganz zentral. Anders geht's nicht. Das ist dem Johannes wichtig. Es geht eben nicht um einen beliebigen Glauben, es geht nicht um irgendwie ein Reden über Gott, sondern es geht immer um Jesus Christus. Und deswegen auch, wenn ich so mit Menschen manchmal auch in kirchlichen Kreisen unterwegs bin oder bei Predigten, wenn da nicht irgendwo Jesus drin vorkommt, wenn da nur so ganz allgemein über Gott geredet wird, ist mir persönlich das oft zu wenig. Weil in Jesus wird das Ganze sichtbar. Er ist der, der es uns vermittelt, dass wir es überhaupt tun können, dass wir diese Liebe überhaupt leben können, von der das Johannes immer wieder hat. Und der Gerhard hat ja nicht nur einen Vers gemacht. Wer aufgepasst hat, hat gemerkt, er hat schon drei Verse gemacht. Also wir sind ein bisschen im Vorsprung. Genau. Er hat ja schon darüber geredet, dass eben aus Liebe tun wir Dinge. Oder wie soll ich sagen? Wenn Gott in uns das neue Wesen hineinlegt und diese Liebe in uns weckt, werden uns Dinge möglich, die uns ohne ihn nicht möglich wären. Und plötzlich sind sie leicht. Ist es leicht, seinen Feind zu lieben? Das ist ein Gebot Gottes. Durch Jesus ausgesprochen, liebe deine Feinde. Ja, segne die, die dich verfluchen, die dir den Tod an den Hals wünschen, die alles tun, um dir die Beine zu stellen in diesem Leben, segne sie und tu ihnen Gutes. Geht das? Ist es leicht? Ohne Jesus auf keinen, in der ganz normalen menschlichen Natur geht das überhaupt nicht. Da ist es ja schon, im Alten Testament war das ja schon eine absolute Innovation Gottes zu sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, wenn dir da jemand einen Zahn ausschlägt, dann schlag ihm bitte auch nur einen Zahn aus und schlag ihm nicht noch den Zahn und alle Zähne und noch die Nase kaputt. So als, der hat mir ja was getan, jetzt muss ich ihm auch zeigen. So ist der Mensch ja normalerweise. Ja, der tut mir was, ich tue ihm mehr, dann tut er mir noch mehr und dann gibt es so eine Abwärtsspirale, eine ganz schlimme Spirale. Ich weiß nicht, ob mal jemand schon mal den Film Der Rosenkrieg gesehen hat. Zwei verheiratete Menschen, die irgendwie nicht mehr miteinander können, aber auch nicht voneinander loslassen können. Und das nimmt eine ganz schlimme Spirale und sie ist so, ich sag mal, naja, schon überdreht, aber irgendwie findet der Mensch in seinem Wesen sich wieder und sie ändert damit, dass nachher beide tot sind. Ja, das Ehepaar, die sich trennen wollten und sich nur bekriegen, fast wieder zusammenfinden, nochmal ihre Liebe entdecken und plötzlich merkt, es war doch nur hinterhältig gespielt wieder von und ganz schlimm, aber das steckt das Wesen des Menschen so sehr drin. Wir haben die Chance, diese Welt zu überwinden, sagte Johannes. Diese Welt mit diesem Wesen, wo der Mensch nur eigentlich an sich denkt. Das ist ja das Wesen der Welt. Der Mensch sagt, ich, es denkt ja keiner an mich, dann muss ich es ja wenigstens tun. Ja, wenn ich nicht an mich denke, wer macht es denn dann? Also kümmere ich mich um mich selbst. Meinen Kindern sage ich immer, wenn sie sagen, oh, was denken denn die anderen über mich? Dann sage ich, die denken gar nichts über dich. Die sind viel zu beschäftigt, über sich selber nachzudenken. Die haben gar keinen Blick dafür, was du jetzt anhast oder was auch immer. So ist doch der Mensch. Merkt ihr das? Guckt mal ein Foto an, wo ihr selber drauf seid. Was guckt denn ihr an? Normalerweise guckt jeder auf sich selber und guckt, ob er gut aussieht auf diesem Foto. Fällt mir ja bei mir selber auf. Hast du ein Foto, dann guckst du auf dich selber. Und dann vielleicht im zweiten Blick guckst du auch mal, wer noch bei dir war und so. Aha, Aber erstmal guckst du auf dich selber. So sind wir Menschen. Wir drehen uns ganz arg um uns selber. Und sind aber auch dann irgendwie auf uns selber geworfen. Letztendlich, ja, wer steht denn letztendlich für einen ein? Das ist das Wesen der Welt. Und wenn ich nur an mich denke, muss ich natürlich auch immer fragen, was bringt es mir? Ja, wer macht was für mich? Bringt mir das heute Abend hier was? Ja, dann gehe ich hin. Bringt es mir nichts mehr? Oh, gehe ich nicht hin. So denken wir oft. So sind wir unterwegs. Wie ein Tauschhandel in dieser Welt. Was bringt es mir? Und Gott? Der Mensch braucht eigentlich Gott nicht. Er kann es ja selber. Wir haben es doch alles im Griff. Der Glaube überwindet diese Welt, aber eigentlich würde ich sagen, das, was der Glaube weckt, überwindet diese Welt. Nämlich diese Liebe. Diese Liebe, die anders handelt, als man es ohne Jesus, ohne Gott tun könnte. Die Frau eines Indonesien-Missionars hat mal die Heimatgemeinde geschrieben. Und dann schreibt sie, stellt euch vor, ihr wohnt in einer Nachbarschaft von lauter Ausländern. Nach jeder Wäsche, die auf der Leine gehangen hat, fehlen einige Stücke. Das Kleid deiner Tochter, ein guter Wollsocken, weiß nicht, warum der nicht zwei mitgenommen hat, aber einen hat er halt mitgenommen, und noch ein paar andere Sachen. Am nächsten Tag siehst du das Nachbarkind mit dem Kleid deiner Tochter. Im Garten des Nachbarns spielt der kleine Junge in der Badehose deines Sohnes. Und Herr so und so putzt mit deinem besten Handtuch sein Auto. Und bei all dem wohnst du 400 Kilometer vom nächsten Geschäft entfernt. Wie handelst du jetzt? Stell dir das mal vor. Das ist dein Alltag. Wie gehst du jetzt mit diesen Menschen, die ja neben dir wohnen, um? Und dann schreibt sie, wenn du Christ sein willst, gibt es nur eine Möglichkeit. Du vergibst deinem Nachbarn, bringst ihm den zweiten Wollsocken, weil nur einer ist ja blöd, lädst ihn zum Mittag- oder Abendessen ein. Das ist Agape, das ist Gottes Liebe. Sie ist ein Gebot Gottes und er erwartet von uns, dass wir ihm gehorchen. Denn Liebe ist eine Sache des Willens. Das ist der Unterschied. Als junger Kerl habe ich mir gefragt, wie kann ich eigentlich Gott lieben? Liebe war für mich immer irgendwas, was mich zu etwas hinzieht. Also ich habe das Motorradfahren geliebt, ja, Sonnenschein und da zieht es dich irgendwie hin und dann machst du es, weil du es gern machst. Oder du verliebst dich in ein junges Mädchen, dann zieht es dich dahin. Das macht was mit dir, hat was mit Gefühl zu tun. Aber diese Liebe von Gott ist eine Willensentscheidung, zu sagen, ich liebe jetzt diesen Nachbarn. Auch wenn die mir gestern noch die Sachen von der Leine geklaut haben und jetzt fröhlich da rumspringen, als wäre das überhaupt das Normalste von der Welt. Ich will ihnen Gutes tun. Ich will ihnen Gottes Liebe zeigen. Noch eine zweite Geschichte, um das zu verdeutlichen. Diese Liebe überwindet die Welt. In Bethel lebte ein behinderter Mann. Er konnte weder liegen, noch sitzen, noch stehen und gehen. Der musste festgeschnallt werden. Eines Tages sagte er zu seinem Pastor, der Heiland hat so viel für mich getan. Ich möchte auch etwas für ihn tun, aber ich kann nichts geben. Ich bin ja arm. Ich kann nicht arbeiten, ich bin ja gelähmt. Ich kann nicht reden, ich bin ja unbegabt. Aber ich weiß etwas. Ich habe so einen lieben Krankenpfleger, der sich um mich kümmert. Ich möchte ihn an einen Kranken abgeben, der keinen Pfleger hat. Und für ihn schicken Sie mir einen Trinker aus Wilhelmsdorf. Und dann heißt es, es kam eine böse Zeit für den Mann. Der Trinker schlug ihn oft. Einmal hätte er ihn im Rausch fast totgeschlagen. Aber immer, wenn er aus seinem Rausch erwachte, war er überwältigt von der strahlenden Liebe des Mannes. Kann ich das vorstellen, wie der mit dem umgeht? Wahrscheinlich ist er ihm nur lästig. Ja, dieser behinderte Mann, um den er sich jetzt kümmern soll. Und der strahlt ihn immer an. Egal, was er ihm antut, der strahlt ihn an. Mit liebenden Augen. Als dieser behinderte Mann gestorben war, sagte der Trinker am Grabe, er hat mir das Leben gerettet. Und zwar dadurch, dass er nach der schlimmsten Misshandlung immer dieselbe strahlende Freude und Liebe zeigte. Wie überwinden wir diese Welt? Nicht durch Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern dadurch, dass wir uns befähigen lassen, diese Liebe an Menschen zu zeigen, die wir menschlich nicht lieben könnten. Und indem wir uns entscheiden und sagen, ja, Herr, ich will dir gehorchen. Und dann geschieht eigentlich das Wunder. Jetzt kommt das große Wunder. Da nimmt uns Jesus mit hinein. Er sagt ja mal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht fühlst du dich auch mühselig und beladen mit diesem Gebot, ich soll den lieben, der mir das Leben schwer macht. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch, ja, und lernt von mir. Und dann sagt er, mein Joch ist leicht. Leicht. Warum? Jetzt stellst du dir mal vor, du bist mit Jesus in so einem Joch. Ja, da hinten ist der Karren deines Lebens. Da liegen deine ganzen Päckle drin. Ja, auch deine Feinde, sage ich mal, die du alle sozusagen durch das Leben ziehen sollst. Und so ein Joch, wir in unserem alten Haus, was wir gekauft haben, da hängt das noch an der Wand, der Vorbesitzer hat Haufen Sachen drin gelassen, unter anderem so ein Joch. Da kann ich mir das immer so bildlich vor Augen malen. Ja, wenn da so zwei Pferde oder zwei Ochsen vor so einem Karren und die ziehen dann miteinander den Karren. Ja, aber jetzt, wenn du mit Jesus ziehst unter so einem Joch, dann bist du nicht genau der gleiche Ochse wie Jesus mit seiner Kraft. Das ist eher so, wie wenn da so ein großer Ochse zieht mit seiner Kraft und du bist halt so ein kleines Lämmlein. Ja, und der Ochse, der drückt dann immer noch das Joch hoch, damit es nicht so schwer auf dir liegt. Und wenn du denkst, dass du schon volle Kanne ziehst, oder da zieht der Ochse erst mal so richtig. Ja. Also nimm mal dieses Bild mit. Das ist das Wunder, was dann geschieht, dass es dir leicht wird, weil Jesus ist gern bereit, dir zu helfen in dem, was der Wille des Vaters ist. Da hilft er uns durch. Dafür gibt er uns seine Kraft. Dafür gibt er uns seinen Geist. Alles, was wir brauchen, bekommen wir, um die Dinge zu tun, die dem Willen des Vaters entsprechen und die diese Welt überwinden und die Menschen zu Gott führen und die Gott groß machen und verherrlichen. Dafür gibt es seine Kraft. Nehmen wir sie doch dafür in Anspruch und staunen drüber. Johannes, ist es wichtig, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Das soll seinen Lesern hängen bleiben, das soll uns hängen bleiben. Und er führt noch mal ein paar Zeugen an, ich muss mal gucken. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen und ich, ganz ehrlich, beim Lesen des Johannesbriefes, es gibt so ein paar Stellen, die sind so schwierig und da lese ich dann gern drüber und mache mir keine Gedanken, bis ich wieder zu den Stellen komme, die ich verstehe. Aber jetzt für euch habe ich gedacht, Mensch, das mit diesem Wasser und dem Blut, das ist aber echt schwierig. Also ein bisschen verstehen würde ich schon gern. Also ich versuche es kurz zu machen. Er sagt eben, dieser Jesus Christus ist nicht nur durch Wasser geboren. Die Geburt im Wasser, das sagt Jesus mal zum Nikodemus, das ist die Geburt des Menschen. Manche sagen, das ist die Taufe, aber ich glaube, aus dieser Geschichte mit dem Nikodemus kann man ganz gut sagen, eigentlich bezieht sich das auf die ganz normal menschliche Geburt. Und dieser Jesus wurde als Mensch geboren. Aber auch diese Geburt als Mensch ist schon ein Zeugnis, dass er nicht ein einfacher, beliebiger Mensch war. Wir müssen diese Menschwerdung vor Augen rufen, ja, mit einer Jungfrau und die ganze Geschichte, das spiegelt doch schon rüber, hier kommt nicht einfach ein ganz normales Kind auf diese Welt. Hier kommt jemand ganz Besonderes auf die Welt. Und dann das Blut. Das Sterben von Jesus am Kreuz. Und hier geschieht nochmals was. Denn er stirbt ja nicht nur, sondern er geht wie durch eine zweite Geburt hindurch in die Auferstehung hinein. Und hier wird nochmal viel deutlicher, das ist kein ganz normaler Mensch. Dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Spätestens hier müsste es eigentlich jeder verstanden haben. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit. Verstehen tut es eben doch nur der, dem der Geist es aufschließt. Du kannst es nur durch Gottes Geist verstehen. Du kannst das nicht studieren. Du kannst nicht an der Universität lernen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Du kannst es eben nur von Gott her verstehen. Er muss dir diesen Geist geben. Ohne diesen Geist und ohne diesen Wunsch, es von Gott her zu verstehen, wird es nicht gehen. Das ist wie so, wenn manche meiner Kinder versuchen wollen, Mathe zu verstehen. Irgendwie habe ich da wahrscheinlich ein Gespür dafür, für Mathe und Technik und solche Geschichten. Und die kommen dann mit irgendwelchen Aufgaben und ich sage, ist doch ganz leicht. Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Denn ich merke dann, ihnen fällt das überhaupt nicht leicht. Die verstehen das gar nicht. Wenn ich das dann erkläre und sage, ist doch klar, das musst du nur so und so und so machen und schon hast die Lösung. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, und so, denke ich, geht's dem Menschen, wenn er kein Gespür hat für die Sache Gottes. Dann kannst du die Bibel von vorn bis hinten lesen und das ist für dich ein Buch wie jedes andere, was irgendwie Religion erklärt oder was auch immer. Aber du wirst nicht verstehen, dass diese Bibel von vorn bis hinten die Geschichte von Jesus Christus erzählt. Und doch ist es so. Das ist doch das Zeugnis des Vaters, was er abgelegt hat über seinen Sohn, was sogar im Alten Testament schon ganz fest verankert ist und was sich dann erfüllt. Und ich mache da ein Beispiel. David. Nicht in allen Punkten des Lebens David können wir das ausziehen auf Jesus. Aber in vielen ist David eben eine Vorschattung von Jesus Christus. Der David war ein ganz einfacher Hirte, ein ganz gewöhnlicher Hirte. Und dann wird er von Gott bestimmt zum König gesalbt. Aber sein Königtum ist noch nicht sichtbar. Er wird zwar gesagt, du wirst König oder du bist der König, aber in dem Moment ist der Saul ja noch König. Und er kann das Königtum noch nicht antreten. Aber er ist schon der König. Das steht von Gott her fest. Jesus, ein ganz einfacher Mensch erstmal, wird von Gott sozusagen zum König eingesetzt. Aber es ist noch nicht sichtbar. Noch ist er der ganz, ich sag mal, der nicht sichtbare, der unsichtbare König. Er bekommt die Regierung, er bekommt die Macht, aber es wird eben noch nicht sichtbar. Da gibt es noch andere Mächte, die regieren, die erstmal zur Seite gesetzt werden müssen. Der David, der wurde verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Das waren die eigenen Leute, die ihn verfolgt haben. Jesus, und untergekommen ist er bei den Feinden, mehr oder weniger. Jesus wird verstoßen, verfolgt vom eigenen Volk. Und dann sammelt der David in der Verfolgung Menschen um sich, die sein Leiden teilen. Die sammeln sich um ihn, sie scharen, was auch immer sie sich von ihm versprechen, aber sie sammeln sich um ihn. Vielleicht erhoffen sie sich, dass er sein Königtum irgendwann mal antritt, aber jetzt ist die Zeit der Verfolgung des Leidens. Sie müssen sich genauso wie der David in Höhlen verstecken, sie müssen genauso flüchten, wenn der Saul mit seiner Armee kommt. Sie haben kein Zuhause, sie haben keine Ruhe in dieser Welt, müssen von einem Ort zum anderen ziehen und wissen nicht, was der Morgen bringt. Jesus sammelt jetzt Menschen um sich, die sein Leiden teilen. Für die das eben noch nicht das Zuhause ist, das Endgültige ist es noch nicht, weil Jesus hat seine Königsherrschaft eben noch nicht angetreten. Und es kann sehr unruhige Zeiten sein in dieser Welt und es kann Verfolgung geben und manchmal wirst du aus allem herausgerissen. Aber die David gesammelt hat, die haben später mit ihm geherrscht. Wenn du das mal liest, wen er gesammelt hat, das waren die, die nachher mit ihm regiert haben. Und so heißt die Jesus jetzt sammelt, die Jünger, die jetzt Jesus nachfolgen, das sind die, die nachher mit ihm regieren werden. Als dann die Zeit gekommen war, die von Gott bestimmte Zeit, der David hat nicht selber eingegriffen, er hat nicht den Saul selber umgebracht, sondern hat gewartet, bis Gott den Saul zur Seite setzt. Als dann die Zeit gekommen war, übernimmt er die Herrschaft. Und genau sagt Jesus, ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist. Ich weiß es nicht, aber es wird der Zeitpunkt kommen, vom Vater bestimmt, dann werde ich das Reich übernehmen. Deswegen werden wir auch nicht das Reich Gottes mit Macht in diese Welt hineinbringen. Wir werden es nicht mit Gewalt aufbauen. Wir werden nicht all die Wege, die versucht haben, Menschen mit Gewalt zum Christentum zu bringen, so sagen, wir müssen die Länder erobern, müssen alle zu Christen machen. Völlig fatal und falsch. So geht es nicht. Wir warten auf den Zeitpunkt, dass Gott, der Vater, den Zeitpunkt bestimmt. Und wir sind Zeugen, wir sind eingeladen, Menschen zu Jesus zu sammeln. Er sammelt sie. Also das erfüllt sich alles in Jesus. Und wenn er das Alte Testament liest, wird er merken, an ganz vielen Stellen blitzt da Jesus durch und das Ganze ist ein Zeugnis auf Jesus hin. Aber du kannst es nur sehen, wenn Gott, der Vater, dir die Augen durch seinen Geist dafür öffnet. Kannst du Jesus sehen. Er sagt, wer so mit ihm lebt, wer so an Jesus glaubt, wer auf ihm vertraut völlig, und das ist so das Zentrum dieses Briefes, der sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, in Vers 13, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir dürfen ganz viele Sachen wissen. Da kommt jetzt, das Wort Wissen kommt im letzten Teil relativ oft. Ich mache es kurz, aber ich möchte es wenigstens anreißen. Es ist wie so ein Kreislauf der Gewissheiten. Dinge, die uns so verheißen sind, dass wir sie wie eins und eins, dass es zwei ist, wisst ihr hoffentlich. Ja? Habt ihr irgendwann mal gelernt? Hat sich im Alltag bewährt? Ja? Und so dürfen wir die geistlichen Wahrheiten wissen. Wir müssen sie nicht nur hoffen oder erahnen oder erspüren. Wir dürfen es wissen, so wissen, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Wer sich auf Jesus verlässt, der hat das ewige Leben. Und es bedeutet nicht nur ewig zu leben, also nicht zu sterben, sondern es bedeutet die Lebensqualität mit Gott in einer Lebensgemeinschaft zu leben, in einer Verbindung mit ihm. Das ist Lebensqualität. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und daraus resultiert, wer dann weiß, er ist ein Kind Gottes und jetzt geht er mit seinem Bitten zum Vater und er weiß, das sind auch die Dinge, die der Vater will. Der kann doch sicher sein, dass der Vater ihn erhört. Und ich mache es jetzt einfach an diesem einen Beispiel nochmal fest, weil es so plakativ ist. Wer weiß, dass der Vater will, dass ich meinen Feind liebe, und er geht zu seinem Vater und sagt, Vater, schenk mir Liebe zu dem Herrn so und so oder zu der Frau so und schenk mir diese Liebe. Der kann sicher sein, er bekommt diese Liebe. Weil der Vater will das. Der will, dass wir den anderen lieben. Also geht hin, fleht ihn an. Der beschenkt euch. Glaubt's, ergreift's und lebt's. Die Gewissheit der Gebetserhörung, dann die Gewissheit der Freiheit von der Sünde. Nicht, dass wir nicht sündigen, das reißt da auch immer wieder an, aber die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Sie besitzt uns nicht mehr. Sie kann uns nicht mehr von Gott wegzwingen und ziehen. Kann nicht mehr einen Bruch herstellen. Die Gewissheit, wo kommen wir her? Dass wir unsere Herkunft aus Gott haben. Wir sind auch nicht nur eben aus Wasser geboren, nicht nur leiblich in diese Welt gekommen, sondern neu geboren von Gott her, aus seinem Geist heraus. Das wissen wir. Wenn du es nicht weißt, dann ring drum. Das heißt, der Geist macht es klar, wer ein Kind Gottes ist, der kriegt diese Zuversicht, diese Gewissheit. Dann die Gewissheit, dass wir in einer innigen Beziehung mit Gott leben dürfen. Die Gewissheit des ewigen Lebens, und dann ist das so ein Kreislauf. Ja, das Rad dreht sich. Man dürfen immer wieder einen neuen Schritt gehen. Da gibt es ganz viele Gewissheiten drin. Wenn du mal wissen willst, was du eigentlich wissen solltest, dann lies mal den Schluss des Johannesbriefes. Da steht so die Basics drin, das Einmaleins, die Grundschule des Christseins, sag ich einfach mal. Ja, das sind Dinge, davon leben wir. Die Grundwahrheiten, und das sollten wir wissen, weil dann können wir viel fröhlicher und gelassener durch diese Welt gehen. Und eins, und damit schließe ich jetzt, ist dem Johannes so wichtig. Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt und ich sage es jetzt zum dritten Mal. Alles dreht sich um den Sohn. Alles dreht sich um Jesus Christus. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns das Verständnis gegeben hat. Damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser, der Sohn, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Oder im Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich schließe mit einer kurzen Geschichte. Okay, so kurz ist sie nicht. Aber so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ich habe die manchmal schon erzählt, glaube ich, aber die ist so eindrücklich, finde ich, dass ich die gerne immer wieder erzähle. Und vielleicht bleibt sie dann bei euch im Gedächtnis und ihr könnt die mal jemand anders erzählen. Ist eine wahre Geschichte. In Amerika wohnte ein reicher Mann und sein Sohn. Sie beide waren Kunstliebhaber. Sie haben Kunstwerke gesammelt von Raphael, von Rembrandt und Picasso, haben das Haus damit sozusagen geschmückt und haben miteinander immer wieder diese Kunstwerke bestaunt. Dann brach der Vietnamkrieg aus und der Sohn wurde in den Krieg gerufen. Er war sehr mutig, er setzte sich für seine Kameraden ein und er gab sein Leben für einen seiner Kameraden. Dem Vater wurde natürlich die Nachricht überbracht und er hat sehr getrauert um seinen Sohn und ein paar Monate später klingelte es an seiner Haustür. Davor stand ein junger Mann mit einem großen Paket und sagte: Wissen Sie, ich bin der Mann, dem Ihr Sohn das Leben gerettet hat. Als die Kugel kam, hätte sie mein Herz treffen sollen, aber er hat sich vor mich gestellt. Und ich habe gehört, wie lieb er sie hat und dass sie beide Kunst lieb haben. Und ich bin kein großer Künstler, aber ich habe versucht, ihren Sohn zu malen. Und dann packt der Vater das Bild aus und überwältigt ihn. Jetzt hat dieser junge Mann eben ein Porträt von dem Sohn gemalt. Dieses Porträt bekam dann den besten Platz im Haus. Neben all den Picassos und Rembrandts und was da sonst so hing. Und jeder Besucher, der kam, der wurde erstmal zum Bild des Sohnes geführt, bevor man ihm die anderen Bilder gezeigt hat. Es dauerte nur ein paar Monate später, verstarb der Vater. Und es war sein Wille, dass all sein Besitz nachher versteigert wird. Und das sprach sich natürlich rum. Der große Kunstliebhaber mit den Picassos und Rembrandts und all diesen Schätzen ist verstorben und jetzt wird sein Besitz versteigert. Und natürlich so mancher Kunstliebhaber aus der ganzen Welt witterte seine Chance, jetzt eins dieser begehrten Bilder ersteigern zu können. Und so kamen sie zusammen aus der ganzen Welt und gingen in das Haus, wo diese Auktion stattfinden sollte. Und der Auktionator sagte: Wir starten die Versteigerung mit dem Bild des Sohnes. Wer bietet zuerst? So in etwa war die Reaktion, genau. Stille. Dann rief einer: Wir wollen die berühmten Werke sehen, die Rembrandts, Van Goghs, jetzt machen Sie auch weiter. Aber der Auktionator blieb hartnäckig. Wer bietet $100? Ach, wir kamen doch, um die richtigen Bilder zu sehen. Aber der Versteiger ließ sich nicht beirren. Wer bietet denn für den Sohn? Wer nimmt den Sohn? Schließlich streckte der Gärtner, der immer für die Familie da war, und sagte: Ich biete $10. Er war ein armer Mann, er konnte nicht mal $100 aufbieten. Ich biete $10. Also, der Auktionator nahm das Gebot an, sagte: Okay, $10 sind geboten, wer bietet 20? $20. Aber die Leute wurden langsam ungeduldig, wie ihr, wenn ich zu lange predige. Ja, wir wollen doch jetzt das Richtige, wir wollen jetzt die richtigen Sachen sehen. Also, sagte der Auktionator: Also, $10 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft. Ein großes Aufatmen, ja, jetzt endlich, boah, das Ding ist verkauft, ja, der Schinken, den sowieso keiner haben wollte, endlich weg damit, jetzt wird's losgehen, jetzt kommen dann die richtigen Meisterwerke. Und da sagte der Auktionator: Oh, ja, die Auktion ist jetzt beendet. Wie, was beendet? Jetzt geht's doch erst los. Nein, es war der Wille des Verstorbenen: Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Wer den Sohn nimmt, bekommt alles. Daran habe ich denken müssen beim Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, hat alles. Wirklich alles. Wir denken manchmal, uns fehlen irgendwelche Sachen. Nein, uns fehlt gar nichts. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Der hat alles, was er braucht. Also lassen wir uns nicht von den Geplänkel und alle möglichen, was es so in dieser Welt gibt, ablenken von diesem Blick auf Jesus Christus. Ich denke, wenn es dem Johannes 1 wichtig war, im Herzen war, wenn er den Blick der Menschen auf Jesus richten kann, Und wenn ihm das gelingt durch dieses Wort und wenn es uns gelingt, uns immer wieder neu auf Jesus auszurichten, dann haben wir alles. In ihm haben wir alles, ohne ihn haben wir nichts. Und wenn wir das mitnehmen, haben wir alles mitgenommen, was wir zum Leben brauchen. Amen. Ja, lasst uns noch miteinander beten. Du bist mein Ziel, mein Gott. Herr Jesus, du bist das Ziel unseres Lebens. Auf dich lebt man zu und ich wünsche mir, dass uns das einfach wieder so richtig, richtig groß wird. Dass du unser Ein und Alles bist und dass wir in dir alles haben, aber auch, dass wir ohne dich nichts haben. Und lass das einfach zu unserer Gewissheit werden. Eine Gewissheit, die ausstrahlt. Eine Gewissheit, die uns Ruhe gibt, auch in den größten Stürmen dieses Lebens. Eine Gewissheit, die diese Welt überwindet, weil wir dann fähig sind, von uns wegzuschauen. Auf die Menschen, die du um uns herumstellst. Auf unseren Nächsten. Die uns fähig macht, den Nächsten zu lieben, weil wir uns dafür entscheiden. Weil es dein Wille ist, weil es gut ist, weil es richtig ist und weil du uns dafür die Kraft gibst. Herr, aber vielleicht ist es gar nicht das, was uns herausfordert, sondern andere Dinge, mit denen du uns herausforderst, die so unmenschlich, übermenschlich sind, dass sie uns ohne dich nicht möglich sind. Herr, es ist gut, wenn wir schwach sind. Es ist gut, wenn wir entdecken, wir können das ja nicht ohne dich, weil dann kommst du mit deiner Kraft hinein. Und dann merken wir brauchen dich für dieses Leben. Aber dann merken auch andere, da ist irgendwas anders, was neu, was seltsam. Und sie werden aufmerksam auf dich. Und das ist das, was wir uns wünschen. Dass Menschen dich erkennen, dass Menschen dich groß machen, dass Menschen zum Glauben finden und dass das Werk, was du am Kreuz vollbracht hast, einfach gerühmt wird dadurch, dass immer mehr Menschen glauben. Und wir wünschen uns das auch für unsere Stadt hier, für Dornstetten. Wirk du hinein durch uns und durch die vielen anderen Geschwister und deine Gemeinde, die du hier in diesem Ort hast. Darum bitten wir dich von Herzen. Danke, Herr, dass unser Leben mit allem in deiner Hand liegt, auch in der kommenden Woche. Du bist der, der den Karren zieht und wir dürfen an deiner Seite gehen. Welch ein Wunder. Gemeinsam beten wir, wie du es uns, Herr, gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.